ARD Sounds.
Conny, noch einmal Ruhetag, dann haben wir das Thema abgehakt. Also diese Tage ohne Fußball.
Wir packen WM-Highlights und die deutsche Nationalmannschaft heute in eine Folge. Beim WM-Update geht das.
Das geht wirklich nur bei uns. Ich muss ja sagen, als ich hierher gelaufen bin, war es hell. Das war sehr komisch für mich. Es waren sehr viele Menschen in der Stadt in Köln unterwegs. Und zwei davon haben es hier ins Studio geschafft. Konstantin Kleine ist da.
Und Anne Hild ist auch da.
Als hätten wir es geübt.
Wir haben es geschafft. Beim dritten Mal hintereinander klappt das. Wunderbar. Wir sind 102 Partien drin in der WM von 104. Und wir haben jetzt einen Off-Day. Wie gehen wir damit um?
Ja, wir nutzen den Tag einfach mal, um ohne Fußball über Fußball zu reden. Also wir ziehen so ein bisschen Bilanz, wir sprechen über unsere persönlichen WM-Highlights. Wir haben auch Nachrichten von Menschen bekommen, die vor Ort waren für die ARD und das Ganze so richtig erlebt haben, auch im Stadion. Und dann geht's nachher auch noch um DFB.
Endlich.
Aber wir wollen ja mit was Positivem starten und ich bin mir relativ sicher, dass die deutsche Nationalmannschaft bei unserer ersten Kategorie auch bei dir nicht vorkommen wird.
Nein.
Was war dein sportliches Highlight?
Also es gab wirklich sportliche Geschichten, die sich ereignet haben in diesem Wirrwarr von Spielen bei dieser WM. Was mir als allererstes in Erinnerung geblieben ist, und das ist auch bis heute noch so, ist diese sportliche Geschichte mit und um Vosinha.
Ja.
Wir sind beim Spiel Kap Verde gegen Spanien in der Gruppenphase ein 0:0. Kap Verde hat gekämpft wie die Löwen. Spanien hatte sich da irgendwie was anderes drunter vorgestellt und kam einfach nicht zum Zug. Sie haben tatsächlich am Ende ein 0:0 gegen Spanien geschafft. Und man muss schon sagen, das war sein Moment, das ganze Spiel von Vosinha. Am Ende ja, sind die Underdogs dann auch nur knapp gegen Argentinien rausgeflogen. Und
gegen beide Finalisten nach 90 Minuten nicht zu bezwingen gewesen. Das ist schon krass.
Kap Verde habe ich gelesen, mit C-U-P.
Abwerde hatten wir, glaube ich,
auch sehr
damals.
Gut. Ja. Sehr, sehr gut. Und dann war Vosinha in aller Munde und über den möchte ich jetzt noch ein bisschen was erzählen, weil es einfach auch zu meinem WM-Moment gehört. Dieser Mann, der heißt so, Vosinha, weil er früher auf den Straßen Kap Verdes beim Fußballspielen gehänselt wurde von den älteren Jungs, weil er so klein war. Und die haben sich dann über den lustig gemacht und dann ist er oft nach Hause gelaufen, ganz traurig zu den Großeltern und hat geweint. Und die anderen Kids haben den deswegen kleiner Opa bzw. das Omi-Line genannt und das bedeutet eben Vosinha. Geil, dass er diesen Namen dann einfach so trägt und dass er jetzt so eine Bedeutung hat, finde ich. Und wir haben das, glaube ich, auch mitbekommen. Vor der WM hatte der Mann zehntausende Instagram-Follower. Jetzt sind 27 Millionen.
Schon aber eigentlich krass, dass er, ich glaube, 40.000 waren es ungefähr vor dem Spiel, dass es überhaupt so viele waren.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte den Mann nicht.
Ich gehöre jetzt auch zu den Followern, vorher nicht.
Und das war noch nicht alles, denn das hier habe ich auch sehr gerne gelesen. Meeresschneckenart nach Kap Verde-Torwart Vosinha benannt. Es handelt sich dabei um eine kleine rote Schnecke im Meer, die vom Biologen Jesus Ortea in der Karibik entdeckt wurde während der WM. Und der Mann hat entschieden, diese Schnecke nach dem Torwart zu benennen. Aldisa Vosinha heißt das Tier jetzt. Und das ist für mich eine ganz tolle Geschichte, die nur wegen der WM erzählt werden kann und die aus diesem sportlichen Moment, dem 0:0 gegen Spanien, entstand.
Ja, voll geil. Also ist wirklich faszinierende Leistung. Eigentlich schade, dass es nicht weiterging für Kap Verde.
Dafür war die WM gut.
Ja.
Diese aufgeblasene.
Und genau so sehe ich das auch. Deswegen, ich habe echt lange überlegt, ich konnte mich nicht für ein sportliches Highlight entscheiden, weil für mich die größte Überraschung bei dieser WM war, dass eigentlich die Kleinen in fast jedem Spiel zumindest mithalten konnten. Also der höchste Sieg bzw. die höchste Niederlage war ja Curaçao gegen Deutschland, dieses 1:7. Ist Brasilien auch schon mal passiert? Kann passieren gegen Deutschland offensichtlich.
Like, wer es noch kennt.
Und es gab ein 0:6 von Katar gegen Kanada. Da muss man aber auch dazu sagen, dass Katar irgendwann mit zwei Mann weniger gespielt hat. Sonst wäre es vielleicht auch nicht so deutlich ausgegangen. Und das ist halt wirklich so was Schönes, was diese WM mitgebracht hat. Dass du halt diese Underdogs gesehen hast, dass du vor allem auch die Fans dieser Underdogs gesehen hast. Und das ist auch ein Highlight von unserem Reporter Jens-Jörg Krieg gewesen.
Klingt vielleicht komisch, aber es war in einer Imbissbude Tacos El Goloso in Hermosa Beach, Los Angeles. In diesem kleinen Laden stand ich am Abend nach dem Spiel Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina mit vier jungen Fans aus Bosnien zusammen. Und sie haben das volle Programm abgezogen, ein großer Fanmarsch und schon am Tag zuvor überall feiern in der Stadt. 570 Euro hat jeder von den Jungs für das Ticket bezahlt, dazu die teuren Flüge und Hotels. Once in a lifetime.
Ja, Bosnien war ja von mir eigentlich einer der Überraschungstipps. Also die hatte ich, glaube ich, bis ins Viertelfinale getippt. Ist nicht ganz aufgegangen. Aber ja, das waren echt sehr schöne Geschichten dabei, die dann auch so drumherum einfach passiert sind, weil die eben ihre Fans mitgebracht haben, diese kleineren Teams. Und unser Sportschau-Moderator Alex Schlüter, bei dem geht das Sportliche so noch ein bisschen in die Richtung emotional auch.
Mein Highlight ist schnell erzählt. Lionel Messi.
Klingt kitschig, ist aber so. Ich durfte in Atlanta beim Achtelfinale sein, Argentinien gegen Ägypten. Und ich habe es wahnsinnig genossen. Denn Lionel Messi ist dieser eine Fußballer, bei dem es sich lohnt, direkt da zu sein, im Stadion zu sein. Spiele im Fernsehen zu gucken ist toll, aber für den lohnt es sich. Es gibt diesen einen. Darf Cristiano nicht hören, aber das war mein Moment der WM.
Und es gibt ihn noch weiter. Und zwar am Sonntag in diesem WM-Finale, sein 34. Spiel. Es ist nach wie vor unfassbar. Es wird wieder emotional. Das liegt auch an Argentinien.
Und auch an den Fans auf jeden Fall.
Apropos emotional, was war dein emotionaler Moment der WM bislang?
Das war die Schlussphase im letzten Gruppenspiel, also am letzten Gruppenspieltag war das auch die letzte Partie, die noch gelaufen ist, Algerien gegen Österreich. Das war einfach, ich kann mich wirklich noch sehr gut erinnern, ich habe da mit unserem Kollegen Jens Weilbrot hier gesessen und wir haben uns schon so mehr oder weniger mental darauf vorbereitet, jetzt gleich die Folge aufzuzeichnen, damit die auch pünktlich rausgeht. Und Österreich liegt 2-3 hinten. Und es war irgendwie, das war ja diese ganze Rechnerei mit dem besten Gruppendritten und so. Und dann kam irgendwann bei uns so, ach ja klar, also wenn sie das jetzt so verlieren, dann sind sie raus. Weil es war ja die Konstellation, viele haben befürchtet, die wissen vorher beide, mit einem Unentschieden sind sie auf jeden Fall beide weiter.
Wussten sie. So haben sie dann auch zum Teil gespielt, muss man sagen, bevor Algerien das Ding gemacht hat.
Genau, also es gab so 10 Minuten hinten raus, wo halt wirklich sehr viel Ballgeschiebe war. Und es hat sich direkt so angefühlt nach dem Motto, oh Österreich. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine clevere Idee ist. Und ich finde, wir müssen das unseren österreichischen Kollegen nochmal erzählen lassen, weil das war auch für mich ein Highlight.
Österreich wird gleich die Heimreise antreten. Minute 93. Alter Schwede, geht's euch noch? Das gibt's ja nicht. Komm, lasst uns den Ausgleich schießen. Dann bleiben wir drin, ansonsten fahren wir heim. Sabitzer auf Gregoritsch, köpfelt auf. Kalajdzic, 3-3! Sascha Kalajdzic, 3-3!
Ich glaube, der schreit immer noch.
Barmäuder, Fixäuder, wie man, glaube ich, in Österreich sagt. Es war wirklich unfassbar. Es war kurz vor Schande von Gijón. Ich war auch hier in der Sportschau-Redaktion. Und war so kurz davor, mich in einem Beitrag darüber aufzuregen, wegen eben dieses Ballgeschiebes.
Ja, wobei ich finde, also das Spiel vorher war ja gar nicht das, was man erwartet hat, dass es lange 0-0 steht. Und ne, also du konntest niemandem, auch zu dem Zeitpunkt, als es 2-2 stand, konntest du keinem der beiden Teams vorwerfen, dass sie auf Unentschieden gegangen wären.
Das stimmt.
Es waren halt wirklich nur diese 10 Minuten, wo ich verstehe es ja dann auch, ne? Du weißt, es ist eine lange WM, es kann weit gehen. Dass du dann irgendwie so einen Gang rausnimmst und denkst, ja, reicht uns beiden, ja. Aber dann hat Österreich die Rechnung halt erstmal ohne Algerien gemacht und dann halt, also zwischen der 93. und 96. Minute, das war so verrückt.
Schade, dass dieses Spiel um 4 Uhr in der Nacht stattgefunden hat und dass viele das nicht live mitbekommen haben, weil das war wirklich, wirklich ein totaler emotionaler Moment dieser WM. Da bin ich total froh, dass du den genommen hast, weil dass wir das nochmal gehört haben, ey, das macht heute auch noch was mit mir.
Was hast du ausgesucht?
Ich habe tatsächlich in Sachen Emotionalität was ein bisschen nach vorne gedreht ist. Und zwar habe ich mir überlegt, emotional, weil rückblickend auch echt rührend, aber zugleich echt super kurios, diese Geschichte. Ich möchte nämlich mit dir über das unfassbarste Foto dieses Sports sprechen.
Oh, ich glaube, ich weiß, was kommt.
Und das hat was mit dem WM-Finale zu tun am Sonntag. Es ist nämlich das, Achtung, echte Foto von Messi und Lamine Yamal aus dem Jahre 2007. Hast du das gesehen?
Ich kenne das. Lamine Yamal ist ein Baby und den Rest darfst du erzählen.
Also, es handelt sich um ein Foto aus dem Jahr 2007. Es zeigt einen schon sehr guten damals, aber eben noch kein Weltstar, Lionel Messi, wie er vor einer Badewanne sitzt und ein kleines, dickes Baby wäscht. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja.
Das ist kein Scherz. Und dieses kleine Baby ist tatsächlich der echte Lamine Yamal. Ihr könnt das nachgucken. Das Foto ist damals im Rahmen einer UNICEF-Kampagne vom FC Barcelona entstanden. Und der FC Barcelona hatte ausgeschrieben, dass Familien da ihre Babys oder Kinder für anmelden können für diesen Fotoshoot. Und völlig random kam es eben dazu, dass die Eltern von Yamal das Ding zugesprochen bekommen haben. Und da war halt noch nichts mit La Masia und Fußball bei den Yamals. Also es war einfach ein komisches Kind, ein zufälliges Kind in den Armen von Lionel Messi. Und wie das Universum so will, sitzt also der kleine Wonneproppen jetzt nicht mehr in der Wanne, sondern trägt die 10 bei Barca, so eben wie einst Messi. Und 19 Jahre, nachdem der Argentinier das, ja, ich nenne es mal Zufallskind, Lamine Yamal, für ein Fotoshooting badet, stehen sich beide also in einem WM-Finale als Spieler gegenüber am Sonntag. Der eine mit 39 als der Beste der Geschichte und des aktuellen Turniers und der andere als einer der Besten der Welt, der mit gerade mal 19 Jahren aber noch alles vor sich hat. Das ist eine unfassbare, kuriose, aber auch emotionale Geschichte, oder?
Ja, und Fans von Real Madrid denken sich nur, mir ist egal, wer verliert. Also du kannst ja einfach, du kannst nicht für Messi sein, du kannst aber auch nicht für Jamal sein als Real-Fan oder auch als Cristiano-Fan.
Ich habe auch schon Kommentare gelesen, so, das war damals eine Segnung. Also wenn, ne, so, also wenn ich mit Messi da in der Wanne gewesen wäre, dann hätte ich, wäre ich jetzt auch sehr, sehr gut. Ne? Und also ich bin mal gespannt, Lamine Yamal wird noch weiter wachsen. 1,81 ist der Junge jetzt. Vor 2 Jahren war der ja bei der EM noch 1,76. Also der wächst tatsächlich noch wegen Wachstumsschub.
Der ist halt auch noch 19.
Ja, man hat das Gefühl, der ist noch nicht ganz fertig und ist schon sehr gut. Also,
das stimmt.
Ja, auch diese Geschichten schreibt die WM.
Hoffentlich wird er nicht gewaschen nach dem Finale. Ich habe ja eben schon gesagt, wir haben auch unsere Reporterinnen und Reporter von vor Ort nach ihren WM-Momenten gefragt. Und ich finde, die Nachricht, die uns Carina Dilk geschickt hat, die passt da sehr gut rein.
Mein Highlight der WM sind auf jeden Fall die Fans. Da bleiben mir neben den rudernden Norwegern vor allem auch die argentinischen Fans im Kopf, die mit so viel Leidenschaft bei dieser Weltmeisterschaft dabei sind. Die treffen sich zum Banderazo, also ein Fantreffen, schwenken da die Fahnen, essen und grillen und feiern ihr Team auf eine ganz besondere Art und Weise, die total ansteckend ist. Also eine große argentinische Party. Aber auch aus deutscher Sicht ist bei mir vor allem der Fanmarsch in Toronto noch präsent, als tausende deutsche Fans aus der City zum Stadion gelaufen sind und einmal Toronto in Schwarz-Rot-Gold getaucht haben. Das war auf jeden Fall auch eine ganz besondere Erfahrung.
Guck mal, da haben wir es doch noch geschafft, den DFB ins Emotionale mit reinzunehmen.
Ich finde das total gut. Es ist ja tatsächlich so gewesen, dass Deutschland ein super Spiel gemacht hat zum Auftakt, das zweite Spiel übrigens auch gewonnen hat und Fans auch im Stadion waren und wir dann schon so, ich sag mal, 1,5 Wochen WM-Stimmung hatten und auch alle relativ viel Bock, dass es weit geht. Am Ende hat es dann nicht geklappt, es bleibt die Ernüchterung, aber es waren auch deutsche Momente bei dieser WM dabei.
Ja, und dann quatschen wir doch weiter über die deutsche Nationalmannschaft. Die Spieler kommen jetzt so langsam schon wieder aus dem Urlaub zurück und müssen sich in ihren Vereinen auf die neue Saison vorbereiten. Und wer beim nächsten Länderspiel dann im September an der Seitenlinie steht, das wissen wir noch nicht. Es wird noch verhandelt zwischen DFB und Jürgen Klopp. Und deswegen sprechen wir da jetzt auch mal mit unserem DFB-Experten Philipp Hofmeister drüber. Phil, woran liegt's? Warum gibt's noch keinen neuen Bundestrainer? Der DFB weiß, wen er haben will und der hat doch eigentlich auch Bock.
Ja, Bock hat er, aber der hat bislang halt noch keine Zeit. So könnte man es irgendwie ganz einfach auch mal runterbrechen. Zum einen hat er natürlich auch noch einen anderen Job, einen, der im Vergleich zu dem des Bundestrainers wahrscheinlich deutlich einfacher daherkommt, nämlich als TV-Experte das Ganze zu analysieren. Und es ist ja noch nicht vorbei mit dieser XXL-WM, mit dieser Weltmeisterschaft. Sprich, bis zum Wochenende ist er natürlich auch permanent unterwegs in seinem noch Hauptjob, in seinem Expertenjob. Und zum anderen müsst ihr euch natürlich auch das Ganze so vorstellen, dass der Deutsche Fußballbund ja nun auch ein riesengroßer Apparat ist und eine solche Transaktion, eine solche Veränderung auch in diesen großen finanziellen Dimensionen, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern auch das braucht ein bisschen Zeit.
4 Stunden hatte man sich ja schon mit Klopp in den USA unterhalten, hat man gehört. Ich habe das Gefühl, dass es schon so lange braucht, um die ganzen Sponsoren von Klopp aufzuzählen. Ist das aus deiner Sicht die größte Schwierigkeit, den Mann aus seinen Verträgen zu bekommen?
Ja, definitiv. Also er hat natürlich diese Aufgabe nach wie vor beim weltumspannenden Brausekonzern als Head of Global Soccer. Und das ist natürlich jetzt auch nicht irgendeine Aufgabe, sondern damit sind natürlich auch eine ganze Menge Pflichten verbunden. Er ist natürlich auch so eine Art Markenbotschafter. Er ist das Gesicht von Red Bull jetzt seit einiger Zeit, was den Fußball angeht. Und das matcht natürlich jetzt eigentlich so überhaupt nicht, wenn man es mal neutral betrachtet, mit dem, was der Deutsche Fußballbund sich jetzt ja eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat. Wir erinnern uns ja noch alle zurück, die Mannschaft, ja, diese Zeit der maximalen Vermarktung und eben auch der Wunsch der Fans, das Ganze wieder deutlich zu reduzieren, einfach wieder auf den Fußball, aufs Kerngeschäft, auf die große Liebe zu diesem Spiel runterzuschrauben und wirklich auch spürbar zu reduzieren. Das beißt sich natürlich jetzt auf den ersten Moment und dementsprechend glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, da jetzt die Felder so klar abzustecken mit der großen Frage, was kann der Bundestrainer künftig überhaupt noch machen für seinen bisherigen Arbeitgeber? Kann er überhaupt noch was machen? Und wenn ja, in welchem Rahmen?
Ja, da gab es ja auch Spekulationen von, es soll mehr Spiele, also Länderspiele in Leipzig geben, über er soll dann wirklich noch das Gesicht von Red Bull bleiben. Kann der DFB da überhaupt entgegenkommen und will er es vor allem auch?
Also ich glaube, er kann es nicht, er darf es nicht, sagen wir es mal so. Ja, das ist natürlich die Prämisse und wir haben ja über diese Entfremdung der Fans von der deutschen Fußballnationalmannschaft jetzt gefühlt auch täglich gesprochen in den letzten Jahren oder uns zumindest gedanklich damit beschäftigt. Und da ist es natürlich jetzt ganz, ganz wichtig, da ein bestimmtes Fingerspitzengefühl auch zu haben. Ob man das dann allerdings in den Verhandlungen auch so durchdrücken kann. Er hat ja noch diesen bestehenden, diesen laufenden, diesen gut dotierten Vertrag bei Red Bull, der Kloppo. Das ist natürlich dann die andere Frage. Frage. Am Ende wird es auf einen Kompromiss hinauslaufen müssen ein Stück weit. Die beiden Parteien werden aufeinander zugehen, dass es eine Einigung gibt. Davon gehen wir nach wie vor alle fest aus. Aber die Frage ist, wie viel muss der DFB dafür dann auch ein Stück weit eben in Richtung von Red Bull einrücken, um seinen Wunsch-Bundestrainer entsprechend auch zu bekommen?
Und es ist ja nicht nur das, glaube ich. Also wir sehen ja, wenn wir uns ein Fußballspiel im Fernsehen angucken, sehen wir Klopp ja auch, wenn er nicht am Seitenrand steht, ne, in der Halbzeit andauernd. Ich glaube, das wird beim neuen Bundestrainer dann schon der Fall sein, dass man da nicht ganz alles ausgeblendet bekommt aus DFB-Sicht. Ich habe jetzt die nächsten Tage Audiobereitschaft bei der Sportschau heute und morgen. Du bist nah dran am DFB-Team, Phil. Muss ich mich jetzt sehr dolle konzentrieren in den kommenden zwei Tagen oder bleibst du erstmal ruhig in Sachen News bei der Nationalmannschaft?
Also wenn du nämlich jetzt festnageln würdest, dann würde ich sagen, bis zum Finale kannst du dich halbwegs entspannen. Das kann natürlich trotz allem noch eine gewisse Eigendynamik aufnehmen. Aber ich glaube, dass alles, was tatsächlich spruchreif ist, dann erst nach dem Endspiel entsprechend auch verkündet wird. Aber bei Klopp weißt du nie. Und ich habe selbst erlebt bei dieser WM, ich war bei diesem Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko, wo auch er als Experte im Stadion war und habe den unten am Spielfeldrand stehen sehen, als plötzlich Kylian Mbappé von sich aus auf ihn zugestürmt kommt, um unbedingt einen Handschlag mit Klopp zu bekommen. Und in dem Moment dachte ich mir, also diese brutale Strahlkraft, die Jürgen Klopp in der Fußballwelt hat, die ist schon enorm. Und wer, wenn nicht er, könnte den deutschen Fußball jetzt ein Stück weit wieder wachküssen? Und wenn wir dafür im Zweifel noch ein paar Tage länger warten müssen auf diese offizielle Verkündung, dann nehmen wir das, glaube ich, auch alle gerne in Kauf.
Wie würde der Vertrag dann aussehen? Also gibt es eine Ausstiegsklausel? Gibt es diese ominöse Misserfolgsklausel? Wie lange geht der Vertrag dann auch?
Ja, das müssen letzten Endes jetzt die Gremien beim Deutschen Fußballbund entsprechend aushandeln und verhandeln. Klar ist, mit wesentlich weniger Gehalt, als es beispielsweise jetzt ein Julian Nagelsmann in seinem Vertrag stehen hatte, wird sich ein Jürgen Klopp natürlich nicht zufrieden geben. Und natürlich hat man jetzt auch die Aufgabe, entsprechend erfolgsbezogen das Ganze auch zu gestalten. Das ist jetzt ja auch das, was dem DFB auch finanziell jetzt ein Stück weit auf die Füße gefallen ist, nach diesem sehr frühen Ausscheiden in der ersten Runde der K.O.-Phase bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft mit Blick auf die Abfindung in Richtung von Julian Nagelsmann. Aber dementsprechend waren die letzten Tage ja auch sehr intensiv, diese Verhandlungen innerhalb des Verbands mit der Gesellschafterversammlung und mit dem Aufsichtsrat der DFB GmbH. Das sind natürlich die Gremien, die jetzt da eingeschaltet werden und die dafür sorgen werden und sorgen müssen, dass das Ganze dann unter dem Strich einen Rahmen bekommt, der nach außen hin auch entsprechend finanziell zu verkaufen ist.
Kann sich der DFB, wenn du jetzt das ganze Finanzielle da ansprichst, das überhaupt leisten?
Naja, die vernünftige, die nüchterne Antwort wäre, nein, kann er nicht. Erst recht nicht nach dieser Fußball-Weltmeisterschaft, nach den letzten Fußball-Weltmeisterschaften, wo ja unfassbare Millionensummen dann eben auch auf der Strecke geblieben sind durch dieses regelmäßige frühe Ausscheiden. Aber ich habe noch einen anderen Expertenton in diesen Tagen im Kopf, der im Rahmen dieser Weltmeisterschaft gesagt hat, naja, wie teuer wird es denn werden, wenn dieser deutsche Fußball sich jetzt so weiterentwickelt, wenn die Talfahrt so weitergehen würde? Das würde auf lange Strecke finanziell eben noch deutlich schmerzhafter, als wenn man jetzt einmal noch richtig tief in die Tasche greift, um den ultimativen Wunschtrainer, um Jürgen Klopp dann tatsächlich fix zu machen.
Dann muss es aber halt auch funktionieren.
Dann muss es funktionieren.
So viel zum DFB-Update im Sportschau-WM-Update. Es läuft alles auf Klopp hinaus. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass es natürlich auch noch schief gehen kann. Ne? Also es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass sie sich nicht einigen. Da gehen wir jetzt aber nicht von aus. Wir freuen uns dementsprechend, glaube ich, mal sportlich auf die Nations League-Spiele. Adeyemi geht nach Barcelona, Anton Stach ist irgendwie wieder da. Also vielleicht kommen auch ein paar neue Spieler rein. Also wir sind gespannt, was die Nationalmannschaft auch in diesem Jahr noch für uns bereithält.
Danke dir, Phil.
Gerne und Grüße.
Ja, wenn es für Deutschland weitergegangen wäre, hätte dieses noch ja vielleicht auch zum WM-Moment werden können. So, es kam anders. Also anscheinend hat er das irgendwie schon geahnt. Hast du noch einen Fun-Fact, einen WM-Moment?
Hinten raus würde ich gerne nochmal mit dir das Thema Fluch und Spiritualität besprechen, wenn das okay ist.
Das ist genau mein Thema.
Es geht nämlich um Nana Kwaku Bonsam, so heißt der Mann.
Ah ja.
Der hat nämlich Harry Kane als erster bei dieser WM so richtig ausgeschaltet, zumindest hat er das behauptet. Der ghanaische Spiritualist hat nämlich vor dem Spiel der Engländer in der Gruppe gegen Ghana angekündigt, seine magische Kraft gegen Kane einzusetzen. Das war so ein Mann, der war auch öfter zu sehen, mit langen schwarzen Haaren und ganz weiß im Gesicht angemalt, sehr mystisch aus. Und was soll ich sagen, es hat geklappt. Nach einem Doppelpack zum WM-Start hat der Bayern-Stürmer beim 0-0 gegen Ghana nicht das Tor getroffen. Und nach dem Spiel hat sich der Mann Bonsam wieder gemeldet und hat gesagt, ich befreie jetzt den Kane vom Fluch, wir sind wieder Freunde und Kane traf sofort wieder doppelt gegen Panama und so. Also das hat auch geklappt. So viel zum Thema Geister gibt's nicht. Ist mir auch noch aufgefallen bei dieser WM, dass das auch noch passiert ist.
Ich hoffe, Jens hat zugehört. Der hat ja immer behauptet, Ghana hätte so toll gespielt in diesem Spiel. Aber das war ein Fluch. Ich habe auch noch einen Moment, der gar nichts mit Fußball zu tun hat, obwohl er in einem Fußballstadion stattgefunden hat, der mir aber sehr in Erinnerung geblieben ist. Und zwar ist es die XXL Hydration Break bei Frankreich gegen Iran. Das Spiel hat ja von Anpfiff bis Abpfiff insgesamt 225 Minuten gedauert. Und da war keine Verlängerung dabei. Und ich habe so dieses Bild vor Augen, wie Tom Bartels dann unter dieser Regenplane sitzt und versucht halt einfach die Technik trocken zu halten, sich selbst irgendwie trocken zu halten. Und da gab es dieses lustige Gespräch zwischen ihm und unserem Experten Thomas Hitzelsberger.
Aber wo ist Gianni Infantino, wenn man ihn mal braucht?
Der ist ja hier, er ist ja hier.
So ist es. Warum kann er das nicht ändern? Ich dachte, er kriegt alles hin. Aber selbst da ist er machtlos.
Ja, ich würde zusammenfassen, über Wasser gehen kann er noch nicht. Selbst Gianni Infantino kann hier nicht alles möglich machen.
Mal einen großen Regenschirm besorgen vielleicht.
Man kann es ja auch nicht bezahlen. Das kann er nicht kaufen. Er kann hier nicht das Wetter kaufen. Das hat er noch nicht geschafft. Vieles andere kann man sich kaufen im Fußball. Aber das Wetter und das ist auch für zu regnen, das ist nicht käuflich.
Er wird daran arbeiten.
So sieht's aus hier.
Das kann ich mir auch noch vorstellen.
Ich fand's sehr witzig. Ich habe die ARD-Übertragung auch gesehen. Shoutout an Malte Völz an dieser Stelle, der von Vision Impossible sprach.
Ja.
Es war dann aber doch noch possible am Ende, dieses Spiel über die Bühne zu kriegen.
Ja, auch dieses Spiel war Teil dieser XXL-WM. Ich finde aber, klar, Wetter kann man nicht kaufen. Was man auch nicht kaufen kann, ist das Thema Stimmung. Und wenn ich jetzt so die Gastgeberländer ranken müsste, würde ich schon sagen, in Mexiko war die beste Stimmung, oder?
An Platz Uno.
Ja, Numero Uno, sagt auch unser Reporter Holger Dahl.
Ja, mein Moment dieser WM, vielleicht sowieso einer der Top 3 Fußballmomente, die ich überhaupt jemals habe und haben werde. Mexiko-Aztekenstadion. Ich bin sowieso Fan von diesem Moment, in ein Fußballstadion zu kommen, was du nicht kennst. Und du trittst so langsam ins Stadion, guckst nach unten, siehst den Rasen, guckst dich um, so ein 360-Grad-Blick. Und also das Gefühl, was du in diesem Aztekenstadion hast, ich hatte das am 11. Juni beim Eröffnungsspiel mit auch noch jeder Menge wirklich total begeisterungsfähigen Mexikanern in diesen tollen grünen Trikots, der war einfach einzigartig. Also du machst die Augen zu und du fühlst irgendwie noch die Aura von Pelé, von Maradona, unbeschreiblich, wirklich Wahnsinn.
Ich finde das schön, wenn man so das Gefühl hat, Holger nimmt einen einfach nochmal mit in dieses Stadion und auch so diese Momente, wenn wir hier mit unseren Reportern einfach Gespräche aufgezeichnet haben. Wir haben sie ja immer gesehen. Und wenn die dann manchmal so das Handy gedreht haben und uns so Einblicke ins Stadion gegeben haben, das ist halt wirklich geil an diesen XXL-Stadien bei der WM.
Der Sportschau-Kader war vor Ort und das ist auch gut so. Und was Holger da erzählt, also das kam ja auch im Fernsehen so rüber, wie das da im Aztekenstadion war mit diesen Sombreros, die da runtergeflogen sind. Das sah aus wie eine Simulation. Das hat so viel versprochen und in Mexiko auch ehrlich gesagt viel gehalten. Ich hätte mir das ein oder andere Spiel da auch mehr gewünscht am Ende. Ne? Also es war wirklich toll. Ja, Shoutout an alle, die da waren von uns.
Das auf jeden Fall. Die WM ist aber noch nicht rum, auch wenn wir jetzt schon mal Bilanz gezogen haben. 2 Spiele gibt es ja noch und danach eben wieder Bundesliga. Und dann reden wir wieder über die Bundesligisten und Zweitligisten natürlich auch in unserem Bundesliga-Update. Das wird komisch, wieder tagsüber Spiele zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, da kommen wir dann donnerstags vorm Wochenende und Montag danach. Und jetzt kommen wir, glaube ich, morgen nochmal wieder, ne?
Würde ich so unterschreiben, aber bis dahin will ich auf jeden Fall eure Highlights noch lesen. Schreibt gerne in die Kommentare, was war für euch der Moment der WM, die Fun-Fact-Geschichte, whatever. Wir würden uns freuen, da ganz viel zu lesen und bis morgen.
Bis morgen.